Du bist zu 100% verantwortlich für deine Stellungnahme zu dem, was ist. Aber jetzt kommt die Krux, ich bin es letztendlich doch nicht, weil mein Gehirn nimmt Stellung. Zu 90% wären wir ja gedacht. Wenn ein Mensch intensive Gefühle haben möchte, das möchten wir alle, wir möchten ja irgendwie uns spüren. Und es ist leichter, sich über Leid zu spüren, als über Freude. Ja, indem ich mir bewusst werde, dass es einmal den Überlebensmodus gibt, und dem bin ich ausgeliefert. Und dann gibt es den Erlebensmodus. Erleben hat etwas mit Verbundenheit zu tun. All dieses schlaue Wissen bringt uns nichts, wenn wir nichts erfahren. Das Gehirn verändert sich nur über Erfahrung, nicht über Erkenntnis. Es gibt nur Synapsen über Erfahrung.
Oft beobachte ich, dass Menschen erstaunlich viel Energie darauf verwenden, sich über Situationen zu beklagen. Über andere Menschen, über den Job, über die Umstände. Und häufig sind es genau die Dinge, die wir aber gar nicht verändern können. Und klar, natürlich kenne ich das auch von mir selbst, keine Frage. Doch warum fällt es uns oft so schwer, das zu akzeptieren, was ist? Warum verharren wir im Beklagen, obwohl wir eigentlich etwas verändern möchten? Und warum stehen wir uns dabei so häufig selbst im Weg? Antworten darauf hat Jens Korsen. Er ist Psychologe, seit über 30 Jahren Verhaltenstherapeut und besonders bekannt für sein Konzept des Selbstentwicklers. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn. Wir sprechen darüber, warum wir oft lieber leiden, als etwas zu verändern. Weshalb unser Gehirn uns häufiger denkt, als uns lieb ist. Und warum unsere Haltung zum Leben oft wichtiger ist, als die Situation selbst. Du erfährst, warum Wissen allein selten ausreicht, um uns zu verändern. Und wie wir besser mit Unwägbarkeiten des Lebens umgehen können. Außerdem diskutieren wir über die Grenzen individueller Verantwortung und gehen im letzten Teil besonders der Frage nach, was Führungskräfte tun können, damit Menschen Verantwortung übernehmen und ins Handeln kommen. Es ist ein Gespräch über Veränderung, über Selbstverantwortung und über die Kunst, mehr für das Leben zu sein, statt dagegen. Hier kommt Jens Korsen.
Rebellisch gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Lieber Herr Korsen, vielen Dank für die Einladung hier nach München. Wir sitzen direkt am Marienplatz.
Ja, das ist ein schöner Ort, stimmt.
Ich habe gehört, Sie gehen jeden Tag eine Runde im Englischen Garten. Waren Sie heute früh schon unterwegs im Englischen Garten?
Ich gehe nicht jeden Tag eine Runde.
Ah, okay. Ich hatte es so verstanden, dass Sie jeden Tag im Englischen Garten unterwegs sind.
Nein, ich gehe ungefähr 3 bis 4 Mal im Englischen Garten. Und ich gehe es auch nicht so ritualisiert, obwohl es besser wäre. Ich gehe manchmal morgens um 5:30, weil ich kenne meistens diese Atmosphäre nicht um 5:30. Und ich bin immer völlig weg, wie schön das ist, wenn man so merkt, wie der Tag kommt.
Was beobachten Sie da um 5:30 morgens?
Ich glaube, ich beobachte nicht so sehr. Ich lasse das auf mich so einwirken. Mhm. Natürlich so ein paar Vögelchen. Ja, oder auch ein Flaschensammler habe ich gesehen. Ja, morgens um 5:30 mit so einem, was hat er gehabt? Ein Koffer sogar. Der hat einen Koffer und hat da die Flaschen rein. Also das beseelt mich sehr. Und das werfe ich mir auch vor, dass ich das nicht häufiger mache. Mhm. Ja. Aber so einmal im Monat, jetzt im Sommer mache ich es häufig morgens um 5:30. Das ist ein heißer Tipp. Die morgens um 5 aufstehen und zur Arbeit gehen, die sagen, ja, der hat gut reden, das erlebe ich ja jeden Tag. Ja? Aber ich schlafe ja meistens bis 7:30 und dann verschlafe ich vielleicht die schönste Stunde.
Gibt es denn eine Routine oder eine Gewohnheit, die Sie jeden Tag machen, die Ihnen gut tut?
Naja, das ist jetzt schon ein bisschen professionell. Das ist auch schon ein bisschen bekannt, weil ich das schon so lange propagiere. Das mache ich aber jetzt auch nicht täglich, weil ich gemerkt habe, dass es dann so eine Routine ist, dass es mir dann nicht mehr so viel bringt. Mhm. Also ich habe mich früher mehrere Jahre jeden Morgen auf den Stuhl gestellt, also verschlafen, nicht erst ins Bad, sondern sofort auf den Stuhl, habe dann Haltung angenommen und habe mich so leicht verbeugt und habe gesagt, willkommen Tag. Mhm. Ich erwähle dich mit allem, was du bringst. Und dieser Satz hat mich sehr stabil gemacht. Also man könnte sagen resilient. Ne? Mhm. Aber da sind wir schon mitten im Thema. Das ist ja letztendlich, geht es ja darum, wie ich Stellung beziehe zum Leben. Also das Leben ist ja nicht böse oder nicht schön. Das Leben ist Quantensuppe, ist Energie. Mhm. Das ärgert manchmal die Leute, wenn ich sie so frage, wann ist das Leben schön? Ja, wenn ich reich bin und so und Familie, sage ich, nö. Ja, wann ist, und dann raten die und dann kommt der Schlauberger und sagt, das Leben ist schön, wenn du schön denkst. Mhm. Das Leben ist nicht schön.
Das heißt, die Übung hat Ihnen eine positive Einstellung in den Tag gegeben, eine positive Haltung.
Ja, es hat mich aus der Opferrolle herausgebracht, weil die meisten meiner Klienten wachen eher, muss ich raus. Mhm. Ach mein Gott, ich würde noch so geliebt bleiben. Also es ist immer so ein Widerstand. Ne? Also ich verdiene ja mein Geld letztendlich als Psychologe damit, dass die Leute in den Widerstand gehen. Mhm. Die sagen, beschweren sich, dass es nicht mehr so ist wie gestern, im Widerstand. Sie beschweren sich über sich selber, sie beschweren sich. Ja? Und wenn ich morgens Haltung annehme, also es geht bei mir sehr viel über Haltung. Mhm. Ich bin wohl Verhaltenstherapeut und da hat man ja auch eher erstmal nur Verhaltensmodifikation betrieben. Und dann habe ich aber gesehen, dass wegen der Nachhaltigkeit eine Haltung kreiert werden muss, die dann das Verhalten hält. Ne? Also im Verhalten ist ja das Wort Haltung drin. Mhm. Also wenn ich eine Haltung dem Leben gegenüber habe, eine positive Gestimmtheit, dann wird sich sehr vieles ändern. Also wenn ich nicht dagegen bin, oh, ich muss ich wieder raus, Sauladen, ich arme Sau, ja, sondern Haltung, willkommen, ich heiße dich willkommen, ich bin nicht gegen dich, ich bin für dich. Und jetzt kommt es, nicht I take it, ich armes Opfer, oh Gott, sondern I choose it. Ich muss ja am Leben nicht teilhaben, ich kann im Bett liegen bleiben.
Aber warum ist diese Opferrolle, so haben Sie es jetzt genannt, und ich glaube, die Zuhörer und Zuhörerinnen kennen alle diesen Zustand, entweder bei sich selbst oder ich glaube, uns fällt auch direkt ein Mensch ein aus dem Umfeld, der häufig tendiert, in diese Opferrolle zu kommen. Wir wissen ja eigentlich alle, dass dieser Zustand nicht gut ist, also dass wir dort uns nur beklagen, leiden und dass wir eigentlich auch in diesem Zustand nichts verändern können. Warum ist aber diese Rolle, dieser Zustand so attraktiv für Menschen, dort reinzugehen? Was ist Ihre Erfahrung? Warum ist das so attraktiv?
Auch das ist an sich eher eine Konditionierung. Mhm. Als Kind war das gut, wenn man schwach war. Es gibt ja auch Leute, die nennt man Opferspieler. Ne? Mhm. Die haben ein größeres Potenzial, aber sie merken, wenn sie so ein bisschen, ich nenne es auch das Blödenspiel, nicht? Ich bin so schwach, hilf mir. Ja, und dann lernt man, wenn ich mich als Opfer darstelle, dann helfen mir die Leute. Und ich glaube, ein Teil davon ist, wenn ich zum Beispiel blöder Stau schreie. Nicht? Mhm. Ich meine, wo ist dann blöder Stau? Da stehen Autos hintereinander. Nicht? Aber wenn ich ganz laut schreie, blöder Stau, dann kam ja früher die Mama, dann habe ich was zum Trinken gekriegt und die Windeln wurden gewechselt, weil ich so geschrien habe. Und wenn ich so schreie, das gibt's doch nicht, das darf doch nicht wahr sein, du Idiot. Dann ist ganz tief hinten so drin, ja, und dann wird sich alles ändern. Weil früher habe ich geschrien und dann kam Deus Ex Machina, früher die Griechen in ihren Tragödien immer dargestellt, wenn von oben dann auf so ein Brett der Gott runtergelassen wurde auf die Bühne und der hat alles geändert. Und so war es ja früher bei Mama und Papa. Ja? Mhm. Und dann habe ich gelernt, wenn ich schwach bin und schreie und weine, bekomme ich natürlich Zuwendung. Mhm. Und das haben viele noch bis ins hohe Alter. Das ist im Gehirn dann programmiert. Und deshalb ist das schon ein sehr wichtiger Begriff heute. Das nennen ja auch die Jugendlichen, sagen ja auch, ey, du Opfer. Mhm. Ja? Ich glaube, dass das wohl ein Hauptthema in meiner Beratung ist, die Menschen zu fragen, fühlst du dich fremdbestimmt, von der bösen Welt malträtiert? Oder bist du beteiligt daran, wie du die Welt siehst, also wie du Stellung beziehst zum Leben? Also eben nochmal, das Leben ist nicht schön, ist nicht hässlich, das ist Energie. Und wenn ich jetzt denke, ach wie schön, dann habe ich ein besseres Gefühl. Und wenn ich denke, das gibt's doch nicht, dann bin ich verstimmt.
Mhm. Ab wann beginnt denn diese Opferrolle? Nehmen wir mal das Beispiel, ein Mitarbeiter, der montagmorgens ins Büro geht und sagt, ach, mein Chef, der sieht mich einfach nicht, der gibt anderen Menschen eher die Chance und ich bekomme nie eine Gelegenheit, mich zu zeigen und ne, mein Chef ist blöd. Das ist ja eine Wut, ein Frust erstmal, dass man merkt, man wird irgendwie nicht gesehen und andere werden vielleicht bevorzugt. Ab wann kommt aus diesem Frust, aus diesem Wut, was ja eigentlich auch ein gutes Gefühl mal ist, ein bisschen frustriert zu sein, um was zu verändern, ab wann beginnt jetzt bei diesen Mitarbeitern, also wann kommt aus Wut, aus Frust diese Opferrolle?
Ja, wenn er merkt, dass er nichts verändern kann. Nicht? Also das korreliert ja hoch mit dem Gefühl von Ohnmacht. Ne? Mhm. Also man fühlt sich ohne Macht. Und eine schreien dann ganz laut und andere ziehen sich zurück. Mhm. Und ich glaube, dass dieses Ohnmachtsgefühl heute sehr stark ist. Darum gibt es auch so viel Hass, nicht? Die Hater, die Parteien, die populären Parteien haben Zuwachs, weil die Opfer einen starken Führer brauchen, der sagt, wo es lang geht, weil sie wissen nicht mehr, alles ist gefährlich. Und dann kommt einer und sagt, ich weiß, wie es geht. Mhm. Wenn wir das so machen, du wirst schon sehen. Und das ist natürlich verführerisch, nicht? Mhm. Und so diese Parteien aus der Mitte, die haben natürlich nicht so einen Zulauf, weil die sind ja viel zu vernünftig. Ja, und wenn wir so machen, wenn wir jetzt soziale Kälte, na, kann man nicht machen, ja, und die an den Rändern, die dürfen sagen, was sie wollen, die schreien, ja, ihre Ideologie, und das ist für Opfer ein großes Versprechen. Aber Trump ja auch, ne? Ich mache euch wieder groß, ja, also welches kleine Kind möchte nicht groß werden?
Nicht jeder übernimmt ja die Verantwortung, in die Veränderung zu gehen. Manche klagen ja wirklich über Jahre, über Monate. Also manche, diese Opferrolle, das ist ja wirklich, ne, nicht jetzt in einem Tag, sondern vollzieht sich. Und Sigmund Freud hat ja schon gesagt, Leiden ist leichter als Handeln. Und Sie sagen, es gibt sogar eine Leidsucht, also dass Menschen süchtig sind nach diesem Leid. Wie kann ich mir das vorstellen, dass da so eine Sucht entstehen kann?
Das habe ich mir vom Mediziner mal erklären lassen, dass die Körperzellen ja wirklich auf die Dauer immer wieder bei Stress Adrenalin ausstoßen, ja, also Noradrenalin. Und auf die Dauer gewöhnen sich meine Körperzellen an den Zustand. Mhm. Und etwas vielleicht ironisch könnte ich sagen, es ist, wenn ein Mensch intensive Gefühle haben möchte, das möchten wir alle, wir möchten ja irgendwie uns spüren. Und es ist leichter, sich über Leid zu spüren, als über Freude. Weil Freude löst sich ja wieder auf, viel schneller. Und ich kann die Freude nicht zu mir hindenken. Ich kann mir nicht, ach, ist das schön, aber auf die Dauer, so schön ist es auch nicht. Habt ihr eine Bratwurst, gibt es was zu essen, dann will ich was anderes haben. Aber ich habe ein ungemein intensives Gefühl, wenn ich leide. Das Leben ist ungerecht. Man hat mich betrogen. Das Leben hat mich verlassen. Ja, und dann bekomme ich auch noch Zuwendung, häufig von den anderen. Ach komm, jetzt ist es nicht so schlimm. Kann ich dir helfen? Opfer. Und das ist schon eine Art Leidsucht. Mhm. Also ich habe mal vor vielen Jahren mit 4 Leuten ein Experiment gemacht. Ich habe gesagt, versucht mal nicht mehr zu klagen. Also seid nicht mehr gegen das Leben, blödes Wetter. Seid nicht gegen die anderen, so ein Dampfplauderer, so ein Depp. Und seid nicht gegen euch, mein Gott, ich Versager. Und drückt immer auf so einen Zähler, wenn ihr in den Widerstand geht. Wenn ihr gegen das Leben, also gegen die Gesetze des Lebens, dass alles fließt, Panterei, gegen die anderen. Und also ich weiß noch, die haben mir das auf Handy geschickt. Das war immer so zwischen 20 und einer hat 57 Mal gedrückt. Also 57 Mal in den Widerstand. Mhm. Das gibt's doch nicht. Blödes Wetter, wenn ich schon mal Tennis spielen will. Also Opfer. Opfer der Zustände. Opfer meines Vermieters, der schon wieder die Miete erhöht hat. Das gibt's doch nicht. Ja? Und dann ging das nach einer Woche schon. Nach einer Woche ging schon die Jammerrate schon herunter. Bei der 57 Mal gedrückt hat, war es nach 14 Tagen schon auf 25. Und dann ruft er mich an und sagt, Herr Gross, ich möchte damit aufhören. Ja, damit was? Ja, mit diesen nicht mehr Klagen. Herr Gross, ganz ehrlich, das bin ich nicht. Ich habe Depersonalisationserscheinung. Ja, ich kenne mich ja nicht wieder. Und das ist komisch. Und ich mache das nicht weiter. Mhm. Und dann habe ich ihm das nochmal erklärt, Deathwelle, jetzt musst du durch, wenn du mehr haben willst vom Leben, musst du meistens durch die Unterste, sonst bekommst du es nicht. Ne? Und jetzt hindert dich dein Gehirn, das, was du gewöhnt bist, hindert dich daran, dich zu entwickeln. Mhm. Und ich kann dir nur aus meiner Erfahrung sagen, du kommst immer wieder an deine Grenzen. Jetzt bist du schon so weit. Du hast ja schon 50% geschafft. Ob du jetzt zurückgehst, nochmal die Wüste oder nach vorne. Und dann habe ich ihn wirklich, er hat sich wohl überzeugt durch das, was ich ihm gesagt habe. Und er hat weitergemacht und hat mir dann ein Jahr später eine E-Mail geschrieben, dass das sehr, sehr wichtig war, dass ich ihn da begleitet habe. Das ist ja dann Coaching sozusagen. Ne? Ihn begleitet habe, raus aus dem Jammertal. Und ich kann das jetzt auf den Punkt bringen, dann brauchen wir gar nicht mehr weiterzureden, weil das ist letztendlich meine Botschaft. In dem Augenblick, wo sich einer wirklich in gerader Haltung entscheidet, ich bin nicht mehr gegen das, was ist. Mhm. Ich reg mich nicht auf, dass das, was ist, ist, sondern ich bin dafür. Und das ist diese Stuhlübung, nicht? Willkommen Tag, ich erwähle dich mit allem, was du bringst. Also alles, was du mir bringst, bin ich dafür. Und das ist natürlich die beste Methode, um resilient zu werden. Weil wenn ich nicht aufpasse, dann denke ich, das gibt's doch nicht. Das Wort mit Sch, ja. Wenn ich jetzt aber mich in einer Haltung bewege, dass ich sage, das Leben ist eine Ganztagsschule ohne Ferien, mhm, und die Situation ist mein Coach, also ich bin nicht mehr gegen die Situation, sondern das ist eine Lerneinheit für mich, dann bin ich in einer anderen Stimmung. Ich bin ja nicht in der Opferhaltung, sondern, halt, schön. Danke, Leben, dass du mir eine Trainingseinheit gegeben hast. Das geht bei mir in Kleinigkeiten. Und wenn mir die U-Bahn wegfährt, dann denke ich automatisch, blöde U-Bahn. Oder ich blöd, warum bin ich? Dann nehme ich Haltung an. Was ist denn meine Lerneinheit? Meine Lerneinheit ist, ich ärgere mich nicht so, wenn die U-Bahn mir vor der Nase wegfährt, wenn ich 10 Minuten vorher losgehe, weil dann kann ich ruhig eine U-Bahn vermissen, das ist nicht so schlimm. Wenn ich aber immer auf Kante gehe, dann finde ich das Leben sehr bedrohlich. Ja, und das ist eine der besten Methoden, um in gehobene Gestimmtheit zu kommen.
Gibt es denn für Sie auch ein Leiden, das berechtigt ist? Also ein Schmerz, der eben nicht weggeatmet werden kann, der nicht eben durch Haltung sich verändern kann. Also manche Menschen leiden ja an psychischen Erkrankungen, an Traumata in Kindheiten, an Diskriminierungen und, und. Also gibt es für Sie auch ein Leiden, was erstmal berechtigt ist? Oder sagen Sie, wie ist da Ihr, also ich will diesen Unterschied zwischen, ne, wir haben auf der einen Seite die U-Bahn, die wegfährt, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch größere Leiden, die man jetzt eben nicht mal kurz...
Ja, mein Kind ist behindert oder mein Mama ist krank oder man hat mich entlassen. Ich unterscheide zwischen Leid und Trauer. Mhm. Ja, also Trauer ist eher so biologisch gesehen, dass ich brauche Trauer. Ja, man sagt ja auch Trauerarbeit, geh in das Gefühl rein, weine lange. Das ist etwas provozierend, wenn ich das jetzt so sage, aber ich habe das beobachtet, dass Leid die Folge einer Rechthaberei ist. Dass das, was ist, nicht sein darf. Gott, warum hast du mir das angetan? Oder das darf doch nicht wahr sein. Der uns jetzt so zuhört oder die uns zuhört, die können sich mir überlegen, wenn sie so ganz lange leiden, mein Mann hat das so gemacht oder meine Frau oder der Chef oder die Firma oder warum haben die mich da aus der Wohnung rausgeklagt? Dann sollten man mal beobachten, ob man das Leid nicht begießt, wie eine Pflanze. Weil letztendlich kommt das Leid darüber, dass ich dagegen bin. Mhm. Und jetzt ist es etwas schwierig zu verstehen. Ich bin für alles, was ist. Willkommen Tag, ich erwähle dich mit allem, was du bringst. Also ich bin dafür, dass mir immer mein Handy klaut. Ich bin dafür, dass ich im Stau stehe. Ich bin dafür, dass man mich ungerecht behandelt, obwohl ungerecht ist ja nur ein Wort. Ja, ich bin dafür, dass es regnet, obwohl ich mich so gefreut habe auf Tennisspielen und wo ich so wenig Zeit habe, regnet es. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Und in dem Augenblick, wo ich mich entscheide, für alles zu sein, dann sagen meine Klienten, Herr Korsten, versündigen Sie sich nicht. Sie können doch nicht dafür sein, dass im Sudan so viele Leute gemetzelt werden oder Gaza oder Ukraine, sie können doch nicht dafür sein. Also hören Sie mal. Da sage ich, nein, das verstehen Sie falsch. Ich sage doch nicht, dass ich das gut finde. Aber wenn Sie mal so hinschauen, es gibt doch, seitdem es den Menschen gibt, Kriege. Und es gibt immer Gewitter und dann gibt es das. Das ist das Leben. Das, der Stau, ist ein Teil des Lebens. Das ist kein Scheißstau. Ja, das gehört doch alles dazu. Aber Sie machen so, als ob es schön und hässlich gibt. Aber das ist nur Ihr Gedanke.
Haben wir da eine falsche Erwartung vom, wir haben im Vorfeld ja viel über das gelingende Leben gesprochen, haben wir da eine falsche Erwartung, dass wir irgendwie denken, dass das Leben jeden Tag schön sein muss, dass wir das nicht akzeptieren?
Selbstverständlich, das ist bockig. Mhm. Ja, ich habe mal eine Radiosendung, so 11 Jahre gehabt und dann hat mir eine Frau irgendwas erzählt, brauche ich gar nichts zu machen. Und dann habe ich zum Schluss gefragt, ja, wenn Sie das so sagen, sind Sie jetzt bockig oder doof? Ja, ich muss da Radio etwas auch mal ein bisschen provozierend sein. Und dann hat sie gesagt, ja, ich bin vielleicht bockig. Die hat 8 Jahre Analyse gemacht. Und dann kam heraus, dass sie die Eltern dafür strafen wollte, weil die mussten die bezahlen. Ja, und dann habe ich gesagt, sind Sie bockig oder doof? Wie können Sie 8 Jahre eine Analyse machen, die Ihnen nicht geholfen hat? Ja, also wie kann denn einer 8 Jahre etwas machen? Da sind Sie doch doof. Sagte, nee, ich bin nicht doof. Sag, ja, sind Sie bockig. Ja, und dann kam raus, dass sie bockig war. Ja, also viele, viele kleben dann Rabattmarken auf, die sind schuld. Mhm. Und das ist eine der, ja, der besten Depressionsstrategien. Also wenn zu mir, ich habe früher so Partnerschaftsberatung gemacht, wenn dann einer zu mir kommt und sagt, mein Mann und meine Frau ist schuld, dass ich so verstimmt bin, dass ich krank bin. Also mein Mann ist schuld, dass ich psychosomatische Störungen habe. Das war so ungefähr, ich habe 30 Jahre in der Praxis gearbeitet als Verhaltenstherapeut und dann bin ich eher so in die Beratung von Führungskräften gekommen, letzten 20 Jahre. Und es ist völlig auffallend, ob es privat oder beruflich ist. Die Leute sind nicht bereit, ihre Beteiligung zu sehen. Also auch bei Führungskräften, wenn die sagen, ja, die respektieren mich da alle nicht, dann sage ich, können Sie erklären? Nein, das ist einfach unverschämt. Verwöhnte Bande. Und es dauert ganz lange, bis ich sage, ja, Sie, irgendwie müssen Sie daran beteiligt sein. Und ja, vielleicht bin ich so. Und dann habe ich die Idee des Selbstentwicklers kreiert, dass ich gesagt habe, hör auf zu sagen, die sind schuld, das Wetter ist schuld, meine Schwiegermutter, meine Kinder, es bist immer du. Du bist zu 100% verantwortlich für deine Gestimmtheit.
Da muss ich jetzt mal kurz eingrätschen. Eine kritische Frage. Wo endet für Sie denn dann die Eigenverantwortung und beginnen bei Ihnen, gibt es das bei Ihnen, systemische Probleme? Also kleines Beispiel, aktuell wird ja darüber diskutiert, das Honorar der Psychotherapeuten zu reduzieren. Das hätte fatale Folgen, weil jetzt ist es ja schon relativ schwierig, einen Platz zu bekommen, wenn man gesetzlich krankenversichert ist. Wird jetzt das Honorar reduziert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass gesetzlich Versicherte noch schwieriger einen Platz bekommen. Jetzt hat ein Mensch psychische Erkrankungen, fühlt sich quasi depressiv und will Hilfe, also geht in die Verantwortung und sagt, ich rufe jetzt Menschen an, ich brauche Hilfe, bekommt aber in dem Moment keinen Termin, sondern erst vielleicht in 6 Monaten. Das heißt, er geht ja in die Verantwortung, aber ihm wird in dem Moment ja dann nicht geholfen. Also ist das dann auch, wo man sagt, das ist dann deine Verantwortung oder würden Sie mitgehen und sagen, okay, es gibt schon Ausnahmen, wo es systemische Probleme gibt? Oder Sie grinsen mich schon so an, ich bin gespannt.
Nein, es ist das Missverständnis, dass ich immer sage, du bist verantwortlich für deine automatische Stellungnahme zu der Situation. Also wenn der Patient jetzt anruft und keinen Termin bekommt, dann kann er ja jetzt entscheiden, also hier ist, was ist Fakt. Mhm. Und jetzt kommt er, jetzt kommt sein Gehirn, sein konditioniertes Gehirn. Hat ein Rechthabegehirn, ein revolutionäres Gehirn, ja, oder ein angepasstes, oh, das gibt's doch nicht, jetzt werde ich noch kranker und dann müssen sie mich nehmen. Oder kreuzt er die Finger und sucht 8 Optionen. Ja, also die ersten 3 Optionen werden von der Biologie diktiert. Fight, flight or freeze. Mhm. Also entweder kämpfe ich oder ich hau ab oder ich
stellen mich Frere tot.
Ein. Mhm. Und dann haben wir noch 5 Optionen. Gut, also jetzt, ich kriege keinen Termin beim Therapeuten. So, jetzt werde ich erwachsen. Und das ist das, was ich immer mache, aus Kindern, aus der Kinderhaltung in die Erwachsenenwelt zu kommen. Nichts gegen die Kindergefühle, aber irgendwann ist es auch mal wichtig zu sagen, Moment mal, also jetzt nicht nur Opfer, sondern was kann ich jetzt tun? Also ich kriege keinen Termin beim Psychotherapeuten. Mhm. Wer könnte mir denn noch helfen? Na, ich gehe doch häufig in die Kirche, vielleicht ist es der Pfarrer. Mhm. Vielleicht ist es dieser Freund, der schon ja, immer so weise war, vielleicht kann ich mal zu dem hingehen. Vielleicht höre ich mir mal einen Podcast an, vielleicht lese ich mal ein Buch, vielleicht gehe ich in eine Gruppe, vielleicht gehe ich in eine Wandergruppe und plötzlich bewege ich mich und tue was und gehe von A nach B und plötzlich ist alles nicht mehr so schlimm. Also das ist meine Sache, nicht? Von der Verhaltenstherapie ist es ja so, dass wir nicht in die Vergangenheit gehen. Mhm. Also nicht so etwas flapsig, wertig, zu heiß gebadet oder zu früh abgestillt, sondern ich habe festgestellt, wenn Menschen ein Ziel haben, mhm, idealistisch oder auch materiell, und die wollen jetzt nach Rom und die wachen morgens auf, ah, wo ist Rom, Süden, ah ja. Und wenn einer losgeht und sich überwindet, über die Abruzzen geht, mit dem Bären kämpft und dann erfolgreich ist, weil er ja jeden Tag was tut, immer wieder merkt, ich bin mächtig, eigenmächtig, es ist wirklich komisch, plötzlich ist es nicht mehr wichtig, ob meine Mama mich geliebt hat. Bin ich ganz überzeugt, habe ich immer wieder gesehen. Dem Augenblick, wo einer eigenmächtig ist, Verantwortung übernimmt, kann er seiner Mutter sogar eher verzeihen und kann sagen, mehr war nicht drin. Also mehr gab ihr neuronales Gitterbett nicht her. Meine Mutter, mein Gott, die hat es auch nicht so einfach gehabt. Oder mein Papa. Ja? Und wenn ich aber in der Opferrolle bin, nichts tue, mich nicht bewege, nicht von A nach B gehe, überhaupt keine Idee habe, was ist für mich von Bedeutung im Leben, überhaupt mich an nichts orientieren kann, was ich spüre, was gut für mich ist, dann bin ich ja wie ein kleines Kind und dann schreie ich und dann projiziere ich auf andere, ihr seid schuld. Also in dem Sinne ist der Selbstentwickler schon die Folge auf diese Opferhaltung, dass ich sage, du bist zu 100% verantwortlich für deine Stellungnahme zu dem, was ist. Aber jetzt kommt die Krux, ich bin es letztendlich doch nicht, weil mein Gehirn nimmt Stellung. Zu 90% werden wir ja gedacht. Es denkt uns, ich sitze ja nicht im Stau und sage, Fakt, das ist die Situation. Wie nehme ich Stellung zu der Situation, dass hier ganz viele Autos hintereinander stehen und ich möchte ganz schnell nach Nürnberg, wie will ich Stellung beziehen? Ah ja, ich könnte sagen, die Situation ist mein Coach, ich habe das heute erwählt, es gibt gar keinen Stau, das ist ja nur ein Begriff, ist ja nur ein Konstrukt meines konditionierten Gehirns. Jetzt freue ich mich, dass ich überhaupt lebe. Ich gucke nach draußen, höre mir eine CD an und freue mich, dass ich lebe. Nein, das ist uns nicht so gegeben, sondern es denkt uns.
Und, das und woher kommt das? Verhaltensmuster, die wir gelernt haben?
Überlebensmodus. Das Gehirn führt uns Gassi. Wie der Hund. Also wer einen Hund hat, der weiß doch häufig, dass er den Hund nicht Gassi führt, sondern der Hund führt ihn Gassi. Er geht immer danach, wo er hinpinkeln will, da geht er dann immer nach, nicht? Und eines der schönsten Dinge ist, wenn man nicht gegen sein Gehirn ist, weil das ist ja konditioniert durch meine Eltern, durch soziale Sachen, vielleicht auch genetisch, ja? Aber dass ich einen Respekt habe vor meinem konditionierten Gehirn, weil das Gehirn sorgt dafür, dass ich überlebe. Mhm. Das Gehirn weiß nicht, was Glück ist. Was ist denn Glück? Ja, sondern das Gehirn ist jederzeit achtsam. Zack. Ah, bei Rot rübergehen, ah, schlecht. Bei Grün besser. Ja? Und wenn ich mir nicht bewusst bin, dass es mich denkt, werde ich ja nie so denken, dass mein Leben gelingt. Weil es denkt mich immer dagegen. Weil das Gehirn will mehr haben. Ja, es gibt ja sehr reiche Leute, wo ich sage, also warum machen Sie sich so fertig? Also Sie sind doch durch, Sie haben doch ein paar Häuser und ja, warum machen Sie sich denn so fertig? Warum arbeiten Sie so? Sagt er, ja, weiß ich auch nicht. Ich weiß es aber, sein Gehirn. Wenn das Gehirn auf den Kontoauszug guckt, dann ist das Gehirn nicht erfreut und sagt, ah, ich muss nicht mehr arbeiten, ich bin durch sozusagen. Das Gehirn sieht nur Zahlen. Das Gehirn ist ein Kind, ein dreijähriges Kind und das Kind guckt auf ein Konto. Also ich kann Ihnen was Lustiges erzählen, was man sich gut merken kann. Mhm. Also wenn uns zufällig Leute hören, die sehr reich sind, ja, und das Gehirn aber nicht weiß, dass es garantiert ist, dass sie überleben. Mhm. Weil das Gehirn ja immer wieder Signale bekommt, noch mehr, pass auf, da musst du einen Prozess machen, die wollen mir an die Kohle. Und da habe ich wirklich einem gesagt, haben Sie eine Kommode, wo so Socken und er sagte, ja, räumen Sie die aus, gehen Sie zur Bank und heben Sie 100.000 Euro ab. In 100-Euro-Scheinen. So ein Backen. Mhm. Und die schieben Sie in diese Kommode rein. Und immer wenn Sie dann Geld brauchen, zum Essen zu gehen, dann zahlen Sie nicht mit Karte, sondern dann machen Sie die Kommode auf, die Schublade, und dann greifen Sie, und bitte nicht so pingelig, ja nicht so abzählen, sondern weil Sie müssen das Gefühl haben, dass Sie aus der Fülle kommen. Weil das Gehirn wird dadurch programmiert. Das Gehirn wird über Bilder programmiert. Das Kind wird über Bilder beeinflusst, nicht über, du musst doch mal jetzt einsehen, dass du reich genug bist. Ja? Und dann hat er mir das beschrieben. Er hat reingegriffen und in so etwas reingestopft. Er sollte auch nicht sehen, jetzt habe ich 700 Euro oder 600. Rein. So, und jetzt bekommt das Gehirn das Gefühl von, hey Mann, du bist reich. Hey, guck mal, das ist ja so viel. Mhm. Und jetzt bekommt das Gehirn plötzlich das Gefühl von Fülle. Und da kann ich ruhig werden. Aber Zahlen sagen dem Gehirn nichts.
Und wie gelingt das bei Menschen, die nicht reich sind? Also wie schaffen wir es jetzt konkret, unser Gehirn zu überlisten, um aus dieser Opferrolle rauszukommen? Also nehmen wir jetzt mal an, ein Mitarbeiter mit einer Mitarbeiterin ist unzufrieden am Arbeitsplatz, weil Führungskraft immer kontrolliert, Fehler werden bestraft, die Stärken werden nicht gesehen, die kann ihre Meinung nicht einbringen. Ne? Also Sie betreuen ja viele Unternehmen, Sie kennen es. Was ist denn so der erste Schritt, um es jetzt mal konkret zu machen, für Menschen, die eben nicht reich sind? Wie schaffen wir es, wenn Sie sagen, unser Gehirn wird ja immer gedacht oder wir werden gedacht? Wie schaffen wir es denn jetzt da, unser Gehirn zu überlisten quasi?
Ja, überlisten geht nicht. Das Erste ist, dass Sie morgens sich auf dem Stuhl stellen und sagen, willkommen Tag, ich erwähle dich. Wenn das so philosophisch ist, dann gibt es so etwas praktischere Übung. Die hat sich auch schon rumgesprochen und einige, die das machen, sagen, Herr Korsen, es wirkt wirklich. Also bevor ich aufstehe aus dem Bett, so, ich muss wieder raus, nehme ich Haltung an und dann entscheide ich mich, ob ich heute mitmache. Mache ich heute nochmal mit? Da lachen Leute immer. Ne? Da merke ich immer, oh Gott, wir haben halt gar keine Lust mehr mitzumachen. Und da sage ich, der Witz ist, dass ihr euch immer nur für heute entscheidet. Mhm. Also ihr sagt nicht, oh, ich muss noch 38 Jahre bis Rente, dann kannst du ja gleich zu Hause bleiben, ne? Oder depressiv werden. Aber einen Tag schaffst du noch, komm Junge. Ne? Also nimmst du Haltung an und dann sagst du, ich, Erwin oder Evi, entscheide mich bei vollem Bewusstsein, höre keine Stimmen, heute in die Firma zu gehen. Und jetzt kommt der tolle Nachsatz. Und ich gebe mein Bestes. Mhm. Das nennt man das innere Spiel. Das innere Spiel heißt, ich konzentriere mich nicht, ob mich einer lobt, ob einer gerecht zu mir ist, ob irgendwie die Welt nicht so sich verhält, wie ich es mir vorstelle, sondern ich gucke immer nur, tue ich mein Bestes. Ich gehe also nicht in einen Sauladen, weil dann zieht sich bei mir schon alles zusammen. Ich gehe in den Widerstand. In einem Sauland gebe ich keine Bestleistung. Mhm. Da bin ich bockig, rechthaberisch, Opfer. Wenn ich aber sage, ich will dorthin. Die meisten denken ja, ich muss. Und schon sind sie wieder im Opfer. Fremdbestimmt. Ich bin so unglücklich. Ich muss da wieder hin. Ich sage, dann geh doch nicht hin. Hörst du Stimmen? Nein, ich bin nicht schizophren. Ja, aber dann willst du doch in die Firma. Nein, Herr Korsen, das können Sie mir nicht einreden. In diesen Sauladen, da will ich wirklich nicht. Dann sag ich, geh doch nicht hin. Ja, und von was soll ich die Miete zahlen? So, das wirst du schon irgendwie hinkriegen. Ja, nein, ich muss schon arbeiten. Sag ich, komm, jetzt mach's dir leichter. Mhm. Denk nicht mehr, ich muss. Also nicht, ich muss, sondern nimm Haltung an, das ist mein Anker. Das kann jeder nachmachen. Immer wenn es nicht so ist, wie ich will, mache ich so. Also ich werde erwachsen. Und dann sage ich, ich will heute in die Firma gehen, weil ich ein ausgeschlafenes Bürschchen bin. Ich bin ein Schnäppchenjäger. Ich will die Miete zahlen, ich will mein Auto, ich will nach Mallorca. Und ich bin sowas von schlau. Und jetzt hole ich mir die Kohle bei denen. Mhm. Gut. Wenn sie sagen, dort, wo du bist, willst du sein, Das stimmt nicht, aber jetzt verstehe ich das, Korsen, was Sie mir sagen. Sie haben mir gesagt, dort, wo du bist, willst du nicht gerne sein. Aber du Schlauberger, du Schnäppchenjäger, du willst dorthin. Hör auf mit der Opferrolle. Wer weiß, ob sie nicht auf dir rumhacken, weil du der Auslöser bist für diese Hackordnung, weil du so auftrittst, weil du dagegen bist. Die spüren das schon, dass du gegen alles bist. Und dann wunderst du dich, dass du schlecht behandelt wirst. Nicht dein Chef macht dir dein Leben kaputt. Es ist die Art, wie du dazu Stellung beziehst.
Und ob wir Kontrolle haben möchten, oder? Das heißt ja auch ganz viel, wenn wir so in den Tag starten, Kontrolle abgeben, weil wir eben nicht wissen, kommt der Stau, wie ist der Chef, wie ist die Chefin zu uns, oder?
Ja, aber das weiß doch keiner. Also ich habe mich da an Picasso angelehnt und der Satz hat mir sehr geholfen. Der heißt, sich geborgen fühlen in der Ungewissheit. Mhm. Das schaffen aber Kinder nicht. Das schafft nur einer, der weiß, dass er nicht weiß, was morgen ist. Das ist einer, der sich entschieden hat für das ewig stirb und werde, für das Fließen. Also ich bin, das merken Sie, ich bin eher der Meinung, dass die Philosophie der größere Lebensberater ist als die Psychologie.
Was also, gibt uns die Philosophie mit? Was haben Sie aus der Philosophie gelernt? Ja,
die Philosophie
gelernt?
Gibt uns die Demut und die Gelassenheit, dass wir nicht so viel unter Kontrolle haben. Und die Psychologie sagt, wenn deine Mama dich nicht so heiß gebadet hätte und dein Papa nicht so, dann wärst du erfolgreich. Und dann macht man Kreuzworträtsel und du bist so und hier. Also, ich bin ja hier schon ein bisschen älter und es, ja, wahrscheinlich braucht man nur so viel Erfahrung, um zu erkennen, dass die Psychosuppe häufig giftig ist.
Können Sie es ausführen? Nur mal, aber führen Sie es gerne mal aus. Was finden Sie daran so giftig?
Giftig, dass ich keine Verantwortung übernehme. Meine Eltern sind schuld, ich hatte Pech. Einer hat gesagt, Herr Korsen, ich wäre bestimmt Intendant des Bayerischen Rundfunks geworden, wenn nicht der blöde Alkohol wäre. Mhm. Also, ah, der Alkohol ist schuld. Ja, der Alkohol ist schuld. Nein, es ist ungemein wichtig, die Verantwortung zu übernehmen für sein Denken. Also, das muss man sehr unterscheiden. Ich bin doch, wenn ich sage, ich bin grundsätzlich für alles, was ist, dann bin ich doch nicht für den Krieg. Mhm. Aber ich kann eine Stellung zum Krieg beziehen, indem ich sage, gut, das ist so und jetzt mache ich Frieden. Also das, was mich am meisten auch schon als Jugendlicher getriggert hat, war immer Frieden. Mhm. Also ich habe immer so eine Idee von Frieden und ich mache, also das ist ja auch gut, dass ich als Selbstentwickler immer wieder auf Ideen komme und ich fühle mich, das klingt jetzt komisch, aber ich fühle mich verantwortlich für alle Kriege. Den Ukraine-Krieg, für Gaza, ich fühle mich dafür verantwortlich. Warum? Weil ich keinen Frieden in mich hineinkriege. Und das ist der Krieg. Und wenn nicht der Einzelne bei sich anfängt, und das ist ja meine Idee, fang bei dir an. Entwickle dich an den Situationen des Lebens. Entwickle dich daran, dass es Krieg gibt. Entwickle dich daran, dass die Menschen das, was sie sagen, nicht einhalten. Das ist das Leben. Das ist kein böses Leben, das einfach weg muss. Das ist das Leben. Und jetzt entwickle dich daran. Und das ist dann das, was uns Eigenmacht gibt, dass wir eben nicht mehr sagen, das darf doch nicht wahr sein, dass dort unschuldige Kinder, aber das ist doch wahr. Aber es geht doch nicht weg, wenn ich mich aufrege. Wenn ich sage, das gibt's doch nicht, also das ist ja eine Sauerei, da muss doch jetzt mal die UNO, das müsste doch mal sein. Ich kann ja auch immer sagen, blöder Stau, ja, der Stau löst sich doch nicht auf. Und dann sage ich nebenbei noch, Junge, du hast ja den Stau mitgekauft. Du bist doch verantwortlich dafür. Ich bin doch nicht verantwortlich für den Stau. Ja, warum fährst du Auto? Du bist doch ein Schlauberger. Du wirst ja nie im Stau stehen, wenn du nicht Auto fährst. Du hast ja den Stau mitgekauft. Und wenn du verheiratet bist, hast du dir alles mitgekauft, was dir in der Ehe nicht gefällt. Werd erwachsen. Mhm.
Also eigentlich sagen Sie ja, wir sollen das Leben bejahen.
Ja.
Lust aufs Leben bekommen. Hartmut Rosa hatte jetzt zuletzt in einer Podcast-Folge auch nochmal gesagt, wir brauchen irgendwie mehr Lust aufs Leben, sich reinzuschmeißen, nicht so vorsichtig zu sein, nicht Angst zu haben, sondern mit so allem reinzugehen und irgendwie wieder so diese Lust zu spüren. Ja. Aber Sie sagen ja nicht, das Leben hat dann nur diese positiven Seiten, sondern dieses Leben mit all ihren Höhen und Tiefen, das aber zu bejahen irgendwie.
Ja, also ich finde das etwas ja fast zu naiv, wenn man sagt, komm Junge, Mensch, das Leben ist schön und so, feier doch das Leben, sei nicht so sauertöpfisch, komm, genieße das, sei dankbar.
Manche sagen ja auch Good Vibes Only, ne? Das ist ja auch so ein Tenor, wo man sagt, ne, manche Menschen haben dann manchmal negative Gedanken oder so, wo man sagt, ah nee, mit dir will ich jetzt nichts mehr zu tun haben, weil man irgendwie nur so eine positive Bubble um sich herum haben möchte. Ja. Aber das sagen sie auch, das ist dann nicht gesund.
Ist, ne? Nein, alles, was ist alles pädagogisch. Genieße das Leben, sei doch dankbar, mach Dankbarkeitsritual, meditiere. Das ist ganz nett. Wenn ich mich nicht selber entscheide, also an sich brauche ich keinen Guru, ich brauche auch keinen Therapeuten, letztendlich, wenn ich mich selber gerade hinsetze und sage, okay, es ist ziemlich blöd gelaufen in meinem Leben, ja, also das war nicht so toll, aber ich sage nicht, ich bin ein Opfer, sondern ja, ungünstig gelaufen, ich nehme Haltung an und ich beobachte mein Denken. Also ich bin ganz überzeugt davon, dass die Veränderung nicht über Wissen kommt. Also alles, was wir so machen, ja, das Wissen. Darüber, also ich sage ja nicht doofe Sachen. Das ist ganz interessant. Ah, so, ne? Das ist ganz nett. Aber die Leute werden doch einiges sagen, Herr Korsen, dieser Satz, wo ich bin, will ich sein. Alles andere war mir bisher zu teuer. Der hat mir schon geholfen. Ich habe mal irgendwo auf einer Insel in Kroatien auf der Toilette pinkelte einer neben mir und schrie plötzlich, ah, Herr Korsen, wo ich bin, will ich sein. Und sag, ja, klar. Ja, Sie waren doch vor 25 Jahren bei uns in Wien, in der Bank Austria. Sag, ja, was aber toll. Was haben Sie noch behalten? Ja, was ist, ist. Und wie ich es beurteile, bestimmt mein Erleben. Schmerz, ja, sofort. Lieber den kleinen Schmerz erwählen als den großen. Also in dem Sinne hat schon manchmal so eine Erleuchtung, hat schon was. Ne? Aber so auf Dauer die Nachhaltigkeit läuft. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, was ich jetzt anstrebe, ist nicht mehr, dass ich Leute auf Ziele begleite. Mhm. Früher habe ich auf Karriere, Tennisspieler, Fußballspieler, wie komme ich von der Tribüne wieder zurück aufs Spielfeld, alles ganz schlau. Aber wenn einer verstimmt ist, gegen das Leben, sich als Opfer fühlt, das gibt's doch nicht, das darf nicht wahr sein, dann können die besten Tools, und das finde ich manchmal schade, dass wir Psychologen und alle sind so schlau und in jedem Internet kannst du die besten Tools herausholen. Aber ich habe gesehen, dass die Tools nicht greifen, wenn ich verstimmt bin. Dann übernimmt das Gehirn. Weil das Gehirn dann aufpassen muss, aha, Verstimmtheit heißt, oh, Angst, die wollen was. Und dann kommen die Mechanismen des Gehirns in Richtung Überleben, nicht in Richtung Ethik und mach keine Schuldtun, mach keine Du-Aussagen. Das ist toll. Das sagen Leute auch, ja, Korsen, das stimmt. Wenn ich zu meiner Frau sage, du bist doof, dann ist es nicht so toll, als wenn ich sage, du, ich fühle mich jetzt nicht so gut, wenn du das sagst. Das ist alles so wunderbar. Und das lesen wir jeden Tag in jeder Frauenzeitschrift. Das brauche ich ja nicht, Psychologie zu studieren. Aber in dem Augenblick, wo es ums Überleben geht, wo es um die Wurst geht, ist alles, was ich gelernt habe, Wertschätzung. Darum sehe ich das doch jetzt. Ich bin doch sehr enttäuscht über Daimler, wo ich überall war. Dann gab es schon mal eine Zeit, wo die gesagt haben, ja genau, ich sehe dich, Mitarbeiter, ich sehe dich. Jetzt habe ich keine Zeit zu sehen. Jetzt geht um die Kohle. Und all das, was ich gesagt habe, ist nichts mehr wert.
Aber wie schaffen wir es dann in den Situationen? Weil das bekomme ich ja auch mit. In der Theorie, glaube ich, haben die Menschen das verstanden. Und auch wenn die Sonne scheint, blauer Himmel ist, können die Menschen das auch umsetzen. Aber sobald wieder der Druck kommt, der Stress kommt, Sie haben es jetzt auch die Wirtschaft angesprochen. Ich habe jetzt so viele Kunden, die sagen, die seit Jahren mit uns auch Programme, Workshops durchführen. Und jetzt bauen sie Personal ab und sagen, Jonas, wir können es gerade nicht umsetzen. Dann denke ich mir so, nee, doch gerade in der Krise, also ne, genau dann ist es doch wichtig, all diese Themen ja anzusprechen. Aber wie schaffen wir es dann in dieser Drucksituation, im Stress? Nehmen wir jetzt mal auf das Individuum, jetzt nicht große Unternehmen, aber wie kriegen wir es hin, dass wir da in diese, Sie nennen es ja, gehobene Gestimmtheit, ja. Wie schaffen wir es da gerade in diesen Situationen, wie schaffen wir es dort reinzukommen?
Ja, indem ich mir bewusst werde, dass es einmal den Überlebensmodus gibt und dem bin ich ausgeliefert und dann gibt es den Erlebensmodus. Erleben hat etwas mit Verbundenheit zu tun. Und deshalb habe ich ja vor 15 Jahren aufgehört, Menschen auf Ziele zu begleiten, weil ich natürlich mit all meinen schönen Tools es kurzzeitig schon geschafft habe, dass die Leute was erreicht haben. Aber ich habe es nicht geschafft, dass sie ganz tief für das Leben sind.
Dass sie was erleben in dem Sinne.
Für das Leben heißt, ich bejahe das Leben. Mhm. Ich bin für alles, was ist. Das, was ich vorhin schon versucht habe zu erklären. Ich bin für alles, was ist und jetzt ändere ich es. Aber ich verliere doch die Energie. Und das sehe ich doch auch jetzt hier in der Wirtschaft. Ich habe gerade eine Firma beraten, die gegen alles sind, auch gegen die Konkurrenz. Ja, und dann sage ich, gelingt es euch nicht, für alles zu sein? Ja, Korsen, wie können wir denn für diese unmoralische, da die Chinesen, die machen da jetzt Sachen, das ist ja unmöglich. Da sollen wir doch, da müsst ihr dagegen sein. Ich sage, ihr müsst überhaupt nicht, ihr müsst nur sterben. Ihr seid der Boss eurer Gedanken. Mhm. Es denkt euch. Überlebensmodus dagegen. Klug dafür, weil es ist da. Ich bin also dafür, dass die jetzt unfair die Regeln nicht einhalten. Wir sind ja so fair, die machen das nicht, das ist doch gemein. Ich sage, ja gut, du kannst gemein denken. Mhm. Du kannst aber sagen, ich bin dafür. Was kann ich von denen lernen? Weil wenn du dagegen bist, verlierst du Energie. Immer wenn du dagegen bist, das darf nicht wahr sein, verlierst du Energie, Lösungen zu finden. Ja, also ich bin ja nicht irgendein Esoteriker, ich bin Spitzensportler gewesen. Ja? Also das ist sehr pragmatisch. Also ich verliere doch meine Energie, wenn ich nur klage und so gehe, und ich kriege meine Energie, wenn ich Liegestütz mache und wenn ich für etwas bin. Und ich glaube, wenn man das verstanden hat, dann kommt man aus dieser Jammernummer raus. Weil das ist ja eine Jammerkultur in Deutschland. Gut, die ganze, der deutsche Mindset ist im Augenblick nicht der günstigste, ne? Weil er eben sehr stark auf Perfektion, auf brav sein, auf anständig sein. Und jetzt überholen uns ja die Südländer, die so unseriös waren. Mhm. Ja, warum überholen die uns? Weil die verrückter sind, kreativer sind, nicht perfektionistisch sind, mal Versuch und Irrtum. Und das ist die Gefahr.
Sie haben ja das Konzept des Selbstentwicklers erarbeitet. Und da gibt es genug Podcasts zu und Interviews. Für die, die es noch nicht gehört haben, es gibt vier Tools: Selbstbewusstsein, Selbstverantwortung, Selbstvertrauen und Selbstüberwindung. Wenn Sie jetzt sagen, wir sind in Deutschland diese Jammerkultur, welcher dieser vier Kompetenzen, was fehlt uns denn gerade in Deutschland oder den Deutschen in dem Sinne? Was würden Sie denn gerne, wo haben Sie das Gefühl, in der Kompetenz können wir jetzt mehr einsetzen und auch wieder stärker werden? Was fehlt uns denn?
Naja, die vier Werkzeuge, die sind schon auf dem Punkt. Also die Selbstbewusstheit ist wahrscheinlich doch das wichtigste Werkzeug. Ne? Also wenn ich nicht weiß, wie es mich denkt, also wenn ich nicht weiß, wie ich Stellung beziehe zu dem, was ist, dann bin ich immer meinem Gehirn ausgeliefert, der immer nur gegen alles Fremde ist. Wenn ich die Verantwortung für meine Gefühlswelt übernehme, die ja die Folge meiner Gedanken ist, dann bin ich mächtiger. Mhm. Wenn ich dann auch noch Selbstvertrauen aufbaue, das vierte Instrument, dass ich sage, ich halte meine Commitments ein, das ist also ein etwas anderer Weg, ich kann mir vertrauen, wenn ich das, was ich mir vornehme, mache. Und dann werde ich auch anderen vertrauen. Und ein sehr wichtiges Instrument ist die Selbstüberwindung. Wenn du mehr von etwas haben willst, musst du meistens durch die Unlust. Und das ist heute, ja, da haben die heutige Generation hat es viel schwerer als ich. Ich bin der Kriegsgeneration, also 42 geboren. Und da habe ich Glück gehabt sozusagen, nicht? Weil wir haben noch die Ähren gesammelt auf den Kornfeldern, haben das zum Backen gebracht. Und ich habe Bucheckern und alles Mögliche. Also ich bin ja in einer kargen Umwelt groß geworden und dadurch habe ich in meinem Gehirn nicht so viel Verwöhnungsmomente. Ja? Die Jugend heute, die tun mir ja fast leid, weil die haben es zu leicht. Mhm. Ja? Die werden gepampert, die werden rumgefahren. Mama sorgt sich, oh, bloß passiert was nichts. Nein, man müsste den Kindern es ermöglichen, dass sie vom Baum fallen, dass sie sich wehtun. Aber heute versucht man die ja, dass sie bloß nicht das erleben, was wir mal erlebt haben. Mhm. Ja? An sich müsste man ja die Kinder eher mental stabiler machen. Aber ich möchte noch auf einen Punkt kommen, weil das ist ein wichtiger Punkt. Wie schaffe ich es, was ich mich vorhin gefragt habe, in eine gehobene Gestimmtheit zu kommen? Also das diskutiere ich auch mit meinen Klienten und viele kommen da auf tolle Ideen. Also einer hat gesagt, ich bringe mich morgens, spiele ich mir immer Wiener Walzer vor. La, 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 ja. Also Wiener Blut. Mhm. Und er sagt, dieser Walzer bringt ihn in eine andere Stimmung. Ein anderer sagt, er stellt den Wecker 10 Minuten vorher und liest Gedichte. Interessant. Liest Gedichte, um in eine andere Welt zu kommen, um aus dieser Business-Überlebenswelt in die Poesie zu kommen. Ja? Der andere, eine Frau sagt, sie macht so eine Musik an und tanzt danach. Der andere sitzt nur da, hat sich so ein Altar gebaut mit Bildern aus Urlaub und Mama und Papa und sitzt da nur 2 Minuten, lächelt und ist dankbar, dass er das alles erlebt hat. Also man kann eine Voraussetzung schaffen für eine Lebensbejahung, für eine Dankbarkeit. Jetzt gibt es aber noch Geheimtipps. Also meine Definition von Glück ist anders als die der Gesellschaft im Augenblick. Ja, also der zieht aus, sein Glück zu finden. Der ist glücklich, der hat es geschafft, der ist reich. Wie ich vorhin schon gesagt habe, das Gehirn interessiert sich nur für Überleben. Und viele Leute haben das Gefühl, dass sie dann glücklich sind, wenn sie reich sind. Dann können sie ja überleben. Und meine Definition von Glück ist das Gefühl von Verbundenheit. Und das mache ich mit meinen Klienten. Das machen auch schon viele jetzt über Meditation, über Achtsamkeitsübung. Aber man darf es nicht so sehr nur als Übung nehmen, sondern den ganzen Tag über sich bewusst werden und in gehobene Gestimmtheit zu kommen. Und das, was nicht wirklich hilft, ist das Wissen. Sondern das, was hilft, ist, wach zu sein und sich zu beobachten, wie ich denke. Ich kann Ihnen ein Beispiel erzählen. Das war vorgestern, gehe ich an einem Bettler vorbei, ein junger Mann, und da steht, ich habe Hunger drauf. Dann beobachte ich meinen automatischen Quatschi, nenne ich das, der immer mich bequatscht. Und mein Quatschi sagt, dem gebe ich nichts. Junger Mann, der hat ein Bäuchlein, warum hat der Hunger? Und der hat 2 Arme. Der soll arbeiten. Ne? Das ist mein, auch vielleicht deutsches Gehirn. Ja, nee. Dann gehe ich weiter und das ist das erste Werkzeug, Bewusstheit. Ich schaue mir zu, wie es mich denkt. Meistens rassistisch, weil das Gehirn ist rassistisch. Das Gehirn ist gegen alles Fremde. Was erkenne ich nicht raus. Ja? Und da habe ich gemerkt, das ist so eine Mischung aus Rassismus und nö und rumänische Bettlermafia, nö. Also so meine automatischen Gedanken. Und dann gehe ich, dann wache ich auf zum 2. Mal am Tage, beobachte, wie es mich denkt. Und jetzt denke ich selber und sage, es ist mir völlig wurscht, ob das die Bettlermafia ist. Der sitzt da auf dem Stein, so toll ist es da auch nicht. Und dem geht es nicht gut. Ob das jetzt die Mafia ist, ist mir völlig wurscht. Da habe ich ihm einfach 5 Euro gegeben. Das hat mich aber in gehobene Gestimmtheit gebracht. Das hat mich in Frieden gebracht. Und das meinte ich, das Wichtigste ist der Frieden. Vielleicht auch Liebe, aber Frieden ist noch konkreter. Ich war in Frieden, ich war nicht mehr gegen ihn. Krieg, wir arbeiten, du Penner. Bin aufgewacht aus meiner kriegerischen Denke, bin Mensch geworden sozusagen, bewusst geworden, bin zurückgegangen und habe ihm lächelnd das gegeben. Habe auch nicht gesagt, versauf es nicht oder so. Ja? Oder ich bin an sich, also ich beobachte mich ja, typisch wie alle, das darf doch nicht wahr sein, E-Roller, mein Gott, die könnte ich am liebsten in die Isar schmeißen. Mei, hier liegen überall rum die E-Roller, ja. Und jetzt so in den letzten 2-3 Wochen habe ich, glaube ich, so 10 E-Roller aufgehoben, die quer auf den Bürgersteig. Erst wusste ich nicht, wie ich die aufstelle, weil das muss man so rüber machen. Nicht? Also nicht nur, habe ich aber geschafft. Ich kann immer besser jetzt E-Roller bewegen. Also ich fange mit Frieden an. Ich merke, ich bin im Widerstand gegen die Roller. Die sollten verboten werden, überhaupt die Jugendlichen, und die sind ja dem blöd. Und so viele Unfälle, das ist mein Gehirn, es denkt mich. Dann sage ich, nein, wache auf, ich bin der Boss. Ich denke. Wenn ich nicht anfange und ich immer nur mecker gegen die Idioten, die Roller dahin schmeißen, ändert sich nichts. Ich werde verstimmt und werde noch kriegerischer. Also habe ich das aufgestellt. Dann bin ich kurz mit meinem Freund Uli spazieren gegangen und habe so Papier aufgesammelt. Habe so eine kleine Tüte mitgenommen. Sag ich, was machst du da? Sag ich, du, ich bin jetzt auch nicht Umweltschützer und will auch den Leuten nicht sagen, ihr Schweine und so, sondern ich mache es für mich. Mhm. Weil ich möchte was tun. Ich möchte aus dem Opfer in den Macher kommen. Ich möchte nicht klagen. Auch wenn ich natürlich weiß, dass der Herr Trump immer noch seine Sache macht und die anderen auch und Herr Putin und wie sie alle heißt. Aber ich fange an. Ich fange an. Ich warte nicht mehr, dass andere sich ändern. Ich überwinde mich. Einmal habe ich sogar gedacht, die Leute könnten denken, was ist denn das für einer, der das Papier da aufhebt, will der uns zeigen, dass wir Schweine sind oder so. Ja, da musste ich mich noch fast überwinden. Wollte ich erst noch warten, bis einer vorbei ist. Und dann erst habe ich gesagt, nein. Also das ist ein permanenter Kampf gegen unsere Überlebensmechanik. Gut, ich könnte viel erzählen, aber
am Ende geht es ja Ihnen darum, Sie haben ja auch gesagt, das größte Hindernis ist diese Verstimmtheit, dass man im Alltag sich fragt oder sich bewusst macht, was verstimmt mich?
Ja.
Und dann zu fragen, weil Sie ja sagen, dass wir das erstmal beobachten.
Ja.
Und dann aber nicht in die Klage, in die Opferrolle gehen und sagen, ja, ne, das Wetter ist blöd und das ist blöd, mein Chef, meine Chefin, sondern okay, was verstimmt mich? Und dann sich aber Gebiete zu suchen, die uns in eine gehobene Gestimmtheit bringen. Also das kann dann das Aufsammeln von Müll sein, das kann das Musikhören sein, das kann das Puzzeln sein, also es kann ja alles sein.
Auch Menschen helfen, also das, was ich viel häufiger mache, dass ich einer älteren Dame über die Straße helfe, dass ich dem Kind mal sage, kann ich dir helfen, die Kette aufs Fahrrad zu machen. Also weil das bin ich an sich nicht. Das ist wirklich noch ein Lernprozess. Ich bin auch eher so Ego-Sportler.
Das ist diese Selbstüberwindung, die Sie ja angesprochen haben. Ja. Wir müssen uns ja überwinden, das dann zu machen.
Wenn ich mehr von etwas haben will, muss ich meistens durch den Schmerz, durch die Unlust. Es ist mir manchmal peinlich, wenn ich das dann so aufhebe oder so.
Aber ich würde sagen, das ist ja noch nicht mal die Unlust, sondern das ist ja auch oft diese Gewohnheit, Routine. Das Gehirn mag ja Sicherheit und die Routine, Gewohnheit. Und wenn man es ja noch nie gemacht hat oder nicht regelmäßig, sagt ja nicht das Gehirn und belohnt uns und sagt, Mensch, das ist so toll, was du da machst, sondern es ist ja erstmal ungewohnt, es kostet viel Kraft.
Ja.
Und daraus aber dann ja im Endeffekt eine neue Gewohnheit am Ende zu machen.
Und noch eine Übung, weil ich will ja auch, dass die Leute jetzt nicht nur wissen, sondern dass sie Übung machen können. Wenn ich im Englischen Garten spazieren gehe, dann setze ich mich auf eine Bank und mache die Augen zu und verbinde mich. Also das ist für mich eines der wichtigsten Erkenntnisse, dass Verbundenheitsgefühl Glück ist. Also ob ich jetzt verbunden bin mit der Natur, mit dem Lachen der Kinder oder mit irgendeiner Idee, die ich verfolge und mich da beseele. Wenn es nicht uns gelingt, aus diesem Hamsterradl, was ja ein Überlebensradl ist, ab und zu auszusteigen, dann können wir noch so viel lesen über Liebe und können auch predigen. Es bringt nichts, sondern wir müssen was spüren. Wenn wir wieder spüren, dass wir ein Teil vom Ganzen sind, dass wir verbunden sind mit der Natur, dass wir das aber nicht nur lesen, Revenons à la nature, Rousseau 1820, zurück zur Natur, sondern all dieses schlaue Wissen bringt uns nichts, wenn wir nichts erfahren. Das Gehirn verändert sich nur über Erfahrung, nicht über Erkenntnis. Es gibt nur Synapsen über Erfahrung.
Also würden Sie sagen, erst denken oder erst handeln, um sich zu verändern?
Nee, erst beobachten, wie denkt es mich. Mhm. Dann sagen, das ist okay im Überlebensmodus. Vielen Dank, Gehirn. Ich bin noch nicht blödes Gehirn oder so, sondern danke, Gehirn. Also vielen Dank. Vielen Dank, Ego. Also ich habe mich meditiere ab und zu und ich habe da hat mir einer von mir so ein Porträt gemacht, aber eher so als Objekt. Und da stehe ich mit einem Tennisschläger und hatte mir auch hier so Medaillen hingehängt, weil er so meint, ich sei so ein Held, weil ich immer irgendwo gewonnen habe und so. Und dann hat er sich etwas ironisch, hat er mich als Held dargestellt. Und das hängt aber mir in meinem Schlafzimmer. Meine Frau sagt, häng das Bild weg, das ist unsympathisch. Sag ich, warum? Ja, du schaust da so. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist ja auch ein Teil von mir. Und jetzt kommt es. Ich meditiere, fange an und da gibt es so eine Methode, dass ich nochmal einmal die Augen aufmache. Außen, innen. Und da gucke ich auch das 2 Meter lang, 1 Meter breite Kunstwerk von mir, Ego. Und da habe ich ein tolles Gefühl gehabt. Ich habe plötzlich mein Ego geliebt. Mhm. Und ich weiß noch, früher bei Bhagwan sind die Leute immer nach Indien, um ihr Ego aufzulösen. Und das finde ich nicht okay. Das Ego ist ungemein wichtig. Das Ego wird diskriminiert. Mhm. Das Ego ist verantwortlich dafür, dass ich überlebe. Dann habe ich mir meine Decke angeschaut, das ist ein Jugendstil. Sage ich, Mensch, Ego, das hast du gut gemacht. Du hast mir in den Hintern getreten und hast gesagt, los jetzt, sei fleißig. Geh zur Prüfung, überwinde dich, los jetzt, zack, auch wenn du schwitze Händchen hast. Ego, vielen Dank, dass ich hier in dieser schönen Wohnung wohne, dass ich genug Geld habe. Das Wort genug ist wichtig, genug Geld. Und dass ich hier mich wohlfühle, Ego, das hast du geschafft. Vielen Dank, Ego. Und dann kommt der Satz, und ich entlasse dich, Ego, von der Verpflichtung, mich glücklich zu machen. Das ist nicht dein Ding. Das Ego kann mich nicht glücklich machen. Das Ego ist der Hausmeister, das hat der Tolle mal gesagt, Eckhart Tolle. Die Menschen neigen dazu, dem Hausmeister, an den Hausmeister das Glück zu delegieren. Es ist wichtig, es an den Hausbesitzer zu delegieren. Und das ist eher das Selbst, das Sein sozusagen. Und wenn ich dann im Englischen Garten sitze und dann höre ich Vöglein, dann spüre ich den Wind, also ich spüre, ich mache immer erst, ich höre, Kinder lachen, wow, wow, ja, Wind, dann mache ich, ich spüre, Sonne auf der Glatze, da spüre ich den Rücken, da, Fuß auf der Erde, dann mache ich wieder, ich höre, ich spüre und dann komme ich langsam in die Gegenwart. Und in dem Augenblick, wo ich, der Quatschi mich nicht mehr im Griff hat, der immer vergleicht und beurteilt und ich einfach im Sein bin sozusagen, also in der Gegenwart, dann habe ich das Gefühl von Glück. Und dann kommt noch, ich sehe, das mache ich dann zum Schluss, also 3-mal ich höre, ich spüre und dann gucke ich so auf so ein Quadrat, da sehe ich dann ein paar Blättchen oder eine Ameise und dann versuche ich alle 3 Sachen, was mir also kaum gelingt, ich sehe, ich höre, ich spüre und wenn ich das kurzzeitig habe, das klingt jetzt komisch, dann bin ich im Paradies, weil dann bin ich nicht mehr getrennt. Ja, also die Vertreibung aus dem Paradies war ja die Beurteilung. Oh, ich habe Scham oder so, nicht? Und in dem Augenblick, wo ich nicht mehr beurteile und nicht vergleiche, bin ich im Glück sozusagen. Mhm. Aber das, was natürlich in unserer Wettbewerbsgesellschaft, klar, wir müssen immer vergleichen und beurteilen. Also die beste Methode, um depressiv zu werden oder krank zu werden, ist permanent vergleichen. Der hat mehr, oh Gott, der hat es aber schöner gemacht. Wie schaue ich denn aus? Und beurteilen. Ja, der Penner da, ne? Was will denn der von mir? Und in dem Augenblick, wo ich diese Bewusstheit habe, wie es mich denkt, wie es mich kriegerisch denkt, weil sie mich gefragt haben, das ist meiner Ansicht nach das wichtigste Werkzeug. Weil wenn ich nicht bewusst bin, wie soll ich da was ändern? Mhm.
Aber da sieht man jetzt nochmal das nur als Zusammenfassung dieses, ihr Konzept des Selbstentwicklers, weil sie ja sagen, diese Selbstbewusstheit, also zu wissen, das Gehirn denkt mich quasi, versuchen eine objektive Rolle einzunehmen, das erstmal wahrzunehmen, bewusst zu sein. Dann, das haben sie ja eigentlich jetzt durchweg gesagt, in diese Selbstverantwortung zu gehen, zu sagen, hey, ich bin kein Opfer, keine Opferin, sondern ich habe selbst in der Hand, es ist mein Leben, ich kann was verändern.
Man muss aufpassen, dass es nicht so die Leute aggressiv macht, wenn die sagen, ja, der macht sich's leicht. Es gibt wirklich Situationen, für die ich auch nichts kann. Mhm. Aber ich kann immer noch entscheiden, wie ich Stellung da beziehe.
Wie ich die Stellung, das hatten wir ja ganz am Anfang, ne? Mit den Traumata und so. Genau, es ist, wie die Stellung zu nehmen. Dann hatten sie ja das Selbstvertrauen, also auch auf sich zu vertrauen, auf seine Kompetenzen, auf ihre Kompetenzen sozusagen. Ja,
noch mehr auf, ich vertraue mir, walk the talk. Also ich versuche, das, was ich sage, zu leben. Mhm. Ja, es gibt da, also das habe ich selber sogar sehr selbstironisch gesagt bei einem Vortrag vor Leuten, die so Ausbildung machen für Coaches. Und da war mein erster Satz, was man kann, das lebt man. Und was man nicht kann, unterrichtet man. Wir wurden alle leicht rot. Ja, und das ist bei mir genauso. Mhm. Ich habe ein Buch geschrieben über Lieben, also dass Liebe eine Haltung ist. Mhm. Also nicht das große Gefühl, so Liebe ist eine Haltung. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, hast du das Buch gelesen? Und sie sagt, nö. Sag ich, naja, also können Sie schon mal lesen. Sagt sie, brauche ich nicht. Und das stimmt auch. Sie hat ein großes Herz und sie, also es gibt wenige, die so von Natur aus lieben können. Mhm. Ich bin das nicht. Ich bin auch Herr Kopf und sage, man müsste mal lieben. Ne? Oder ich muss den Frieden in mich bringen. Das ist schon ganz schön kognitiv noch. Ne? Und ich verstehe, dass sie das gar nicht lesen muss. Und ich bin also sehr überzeugt davon, dass wir Helfer manchmal das predigen, was wir selber nicht können. Mhm. Ja? Also wenn ich wirklich Liebe wäre, könnte ich über Liebe gar nicht schreiben. Ich sehne mich nach Liebe. Und da kann ich schreiben, wie man das schafft. Mhm. Setz dich hin. Aber dann tue ich wenigstens was. Mach Erfahrung von Verbundenheit. Wenn du wirklich in die Verbundenheit kommst, kannst du dein Kind nicht mehr anschreien. Wenn du wirklich in Verbundenheit bist, kannst du nicht mehr scheiß schlau sagen. Und das ist meine Idee. Wir müssen eine Grundstimmung schaffen von Fülle. Und wenn ich wirklich mich in der Fülle fühle, dann gibt es auch kein Klagen mehr. Mhm. Also wenn ich jetzt nur zu einem sage, klage nicht mehr, es ist so kognitiv. Ja, dann sagen würde, ja, Herr Kors, das vergesse ich immer wieder. Ich sage ja, weil Sie ja noch verstimmt sind. Also wenn das Klagen reduziert sich ja, wenn Sie sich in der Fülle, wenn Sie sich verbunden mhm. fühlen, wenn Sie selber was tun, was ich Ihnen erzählt habe, Menschen über die Straße helfen, was Gutes tun, pfadfindermäßig, dann kommen Sie ja ganz langsam in eine gehobene Gestimmtheit. Also eine Lebensbejahung, dass Sie für das sind. Und dann begegnen Ihnen auch in Ihrem Beruf nicht mehr so viel autoritäre Leute oder so gemeine Leute, weil Sie kennen das Resonanzgesetz. Ja? Wenn einer sehr viel Misstrauen in sich hat, sieht da draußen viel Gangster. Ja, aber es gibt doch, ja, aber das hat auch was mit dir zu tun. Mhm. Ja, wenn du nicht viel Misstrauen hast, wirst du vielleicht auch betrogen. Ja, aber es ist nicht so eine Lebensverneinung.
Aber dann haben wir, glaube ich, eine ganz schöne Brücke, weil ich würde jetzt ganz am Ende noch über den Unternehmenskontext mit Ihnen sprechen. Weil die große Frage ist ja, wenn uns jetzt Führungskräfte zuhören, was kann ich jetzt im Unternehmen tun, sozusagen, wenn meine Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin in Anführungsstrichen wieder die Opferrolle reinnehmen? Weil natürlich jedes Individuum ist für sich verantwortlich, aber als Führungskraft, als Unternehmen möchte ich ja, dass alle Menschen in meinem Unternehmen ja auch proaktiv sind und engagiert sind. Und jetzt, wenn ich Ihnen so zuhöre, ist das nicht die Grundaufgabe einer Führungskraft des Unternehmens, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Menschen in diese gehobene Gestimmtheit kommen? Oder was würden Sie sagen? Was ist die Verantwortung? Sie schütteln schon mit dem Kopf, okay?
Naja, es geht nicht darum, einen Rahmen zu schaffen, wo sich die Mitarbeiter wohlfühlen. Es ist wichtig, dass ich mich wohlfühle.
Als Führungskraft, ja. Als Person.
Mhm. Darum mache ich ja, wir haben ja eine Akademie für Führungskräfte und da ist also Unterschrift Selbstführung und Führung. Und die war Dr. Drees, war Bereichsleiter bei Daimler, also sie kennt sich da sehr aus. Die berät die Leute in Richtung Organisation und in Führung. Aber wir haben festgestellt, dass Führung nicht funktioniert, wenn ich nicht bewusst bin, wenn ich nicht weiß, wie ich wirke, wenn ich nicht weiß, was löse ich aus mit meinem Gedanken. Wenn ich überhaupt nicht da bin, immer nur die anderen sehe und sage, du musst dich ändern. Und es ist wirklich ja, fast schon tragisch, dass wenn ich dann so Seminare mache, dass die Leute sagen, Herr Korsten, das ist eine gute Idee, ja, wo ich bin, will ich sein. Ja, genau, das sollte mein Mitarbeiter mal wissen, dass er dort wirklich sein will und er denkt immer, er müsste dort sein. Und wie kann ich das denen jetzt vermitteln, dass die bewusster werden und dass sie so ihre Weisheiten leben? Sage ich, bitte machen Sie das nicht, weil Sie kommen schon wieder weg vom Selbstentwickler. Sie sind schon wieder, was sehe ich denn auch bei den Unternehmern? Die Unternehmen viel, die Projekte und dann Mitarbeiter verbessern, Kinder verbessern, Partner verbessern, permanent im Projektmanagement. Aber ihr eigenes Projekt führt keiner. Ja, je höher ich komme, desto mehr denke ich, die anderen sind Idioten. Aber ich habe es ja geschafft. Ja. Mhm. Nein. Sag dem Mitarbeiter nicht, wo du bist, da willst du sein. Sag nicht, du bist doch selber schuld. Durch deine Art der Gedanken ist deine Gefühlswelt so dunkel. Hör auf damit. dann bist du nicht nur der, der die Karriere oder das Geld fördert, sondern auch noch der Guru, und das steht dir nicht zu. Wenn du ein Vorbild bist an Wertschätzung, an Frieden, ich sage mal mit dem Menschen freundlich, in der Sache klar und konsequent, mehr musst du als Führungskraft nicht wissen. Zielorientiert, in der Sache klar und konsequent und freundlich. Also ich habe ja auch mal ein Hotel geführt, weil es mir so langweilig war als Psychologe. Und da habe ich auch Leute entlassen, aber die haben mich immer noch besucht. Weil ich habe sie wertgeschätzt. Ich habe Person und Verhalten entkoppelt, was sehr wichtig ist. Also die Person ist seit Geburt okay. Also wer wirft den ersten Stein? Und jetzt kommt das Verhalten, ist das ungünstig für unsere Zielerreichung. Und ich bin auch committed auf Zielerreichung und nicht nur dafür, dass es dir wohlgeht. Ja, also ich schätze dich und ich will mir auch kein Bildnis machen über, wer du als Person bist, aber ich gucke auf dein Verhalten. Und wenn dein Verhalten ungünstig ist, dann werde ich irgendwann ein günstigeres Verhalten buchen. Ja, und wenn man das als Credo hat, dann kann man es aber nur schaffen, wenn man selber nicht verstimmt ist. Weil wenn ich verstimmt bin, neige ich dazu, den anderen.
Also glauben Sie, dass das größte Problem in der, weil wir erleben ja viele Mitarbeitende, die viel Frust erleben, dass es an Menschen liegen könnte, an Führungskräften, die einfach selbst verstimmt sind?
Ja, das kann ich gut verstehen. Ich würde auch nicht sagen, dass das eine Charakterdeformation ist, sondern das ist aus Überforderung. Übrigens ganz noch nebenbei, sonst, das ist wichtig, dass ich sage, wenn ich berate, ich berate ja in der Gaußschen Normalverteilung, und die 10%, ja, die also psychiatrische Fälle sind oder Paniken oder Traumata, die erreiche ich ja nicht, weil ich bin ja doch noch kognitiv unterwegs. Ja? Und die anderen 10%, Pech gehabt, sozial, oh Gott, Migrationshintergrund, oh, 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 tut mir wahnsinnig leid, die erreiche ich nicht. Ich erreiche also die 70-80%, die noch einigermaßen funktionieren. Wir haben alle unseren Hau, aber wir funktionieren noch so einigermaßen. Mhm. Nicht, dass man jetzt denkt, der Gorsen ist ja, der traut sich ja alles zu. Nein, nein. Also ich kann nur die beraten und meistens auch noch die, die etwas geübt im Denken sind. Ich habe früher immer gedacht, der ist blöd. Heute bin ich ja erleuchtet sozusagen. Heute sage ich, der ist nicht so geübt im Denken. Natürlich arbeite ich gern mit Leuten, die geübt im Denken sind. Das ist leichter, ne? Aber, ja gut, fragen Sie mich noch.
Aber genau, auf den Unternehmenskontext. Also haben Sie das Gefühl, dass wir oft vielleicht dann genau darüber, über das Falsche ja reden? Weil oft geht es ja darum, wie führe ich andere? Wie kann ich bessere Rahmenbedingungen schaffen? Ja. Und dann aber das selbst irgendwie verlieren und eigentlich erst mit dem Selbst anfangen und dann kommen die Rahmenbedingungen automatisch.
Ja, das natürlich. Also es gibt ja so die Idee der psychologischen Sicherheit. Ne? Man hat festgestellt, dass die Teams am besten funktionieren, also nicht so divers und Mann und Frau und 60-40, sondern die Teams funktionieren am besten, die keine Angst haben, ihre Ideen zu äußern, auch dem Chef zu widersprechen. Also eine psychologische Sicherheit. Das sind die effektiven Teams. Wenn ich aber einen Chef habe, der verstimmt ist, der sich selber nicht mag, der völlig überfordert ist, der eine kurze Zündschnur hat, weil das ist natürlich klar, was wollen die von mir, Mensch, ich muss Umsatz machen. Das sind häufig nette Leute, aber die sind vom Gehirn geführt und die werden dann respektlos. Ich kann jetzt Seminare über psychologische Sicherheit machen. Der Chef muss leider nach Hongkong, kann er leider nicht mitmachen. Ja, das, ja, tut mir leid. An sich haben sie es alles nur für den Chef gemacht, aber der kommt dann nicht. Ja, und der ist das der Wichtigste, weil ich habe mal einen Vortrag gehalten, hätte ich an sich häufiger machen sollen. Der Unterschied, also CEO, habe ich vorhin schon einmal gesagt, ist der Chief Executive Officer. Der macht nicht so großen Umsatz wie der Chief Emotional Officer. Wenn es mir gelingt, eine angstfreie Situation zu schaffen, einen Rahmen von Angstfreiheit und von Wertschätzung, nicht so Weichei, das ist es nicht. Ich sehe dich und ich will was von dir und ich sage dir genau, was ich will, und dann kannst du deinen Weg selber gehen. Was mein Freund Hüther immer so gerne sagt, nicht diese beiden angeborenen Sachen, sich geborgen fühlen, und Autonomie. Ja, ich fühle mich geborgen, also ich fühle mich hier akzeptiert als Mensch. Und ich darf selber entscheiden, nicht immer kommandieren, kontrollieren, korrigieren, die drei Ks, sondern ich fühle mich respektiert und man lässt mir einen Raum, den ich selber verantworte, dann kündigen diese Mitarbeiter sehr selten, ja, weil sie sich angenommen fühlen und aber eine Autonomie haben. Mhm. Ja, und das ist für den Gerald auch immer so wichtig, auch für die Schüler, nicht, dass die in Verantwortung kommen und nicht nur fremdbestimmt sind. Mhm.
Aber ich finde den Take ganz wichtig, weil wir oft immer versuchen, über Werkzeuge und Tools den Führungskräften oder den Unternehmen etwas mitzugeben, aber oft dann vielleicht das vernachlässigen, dass ja, wenn die Menschen, ja, sie sagen ja, das ja, größte Hindernis ist eben diese Verstimmtheit.
Völlig richtig, dass wir gegen das Leben sind und uns permanent aufregen, es ist wirklich kindisch. Mhm. Ja, aber ich meine, es geht doch nicht weg, wenn ich mich darüber aufrege. Ja, was ist mit den Ladenzeiten? Jetzt haben die schon wieder zu, ja, Karstadt, machen die wieder zu. Ja, aber jeder weiß um 18 Uhr, ja, aber red die nicht so auf, gehen früher weg. Aber es macht wirklich Spaß. Und es würde die Krankenkassenbeiträge, könnte man der Regierung sagen, ne? Könnte die Krankenkassenbeiträge würden sich ungemein senken, wenn die Leute aus der Opferhaltung rauskommen. Bei psychosomatischen Störungen haben ja viel was mit Opfer, mit ungerecht, oh Gott, ich armes und so, nicht, und ziehe mich dann zurück. Also der Selbstentwickler ist gesellschaftspolitisch interessant. Ne? Ich bin ja 68er-Generation. Wir haben uns ja damals so Gedanken gemacht, wollen wir jetzt die Gesellschaft ändern? Und dann habe ich irgendwann gesagt, fang bei dir an. Das ist mein gesellschaftspolitischer Beitrag. Fang bei dir an. Es gibt ja so einen Satz, was du willst in der Veränderung, veränderst du bei dir selber oder irgend so einen Satz. Ne? Und das ist wirklich, hat sich auch immer wieder bewahrheit, dass wenn Menschen gesagt haben, ich habe es jetzt kapiert, es gibt gar keine schlechte Ehe, es gibt keinen Sauladen, das denke ich nur. Mhm. Es ist nur mein Denken, es zwei Menschen leben zusammen, A macht nicht das, was B will, das nenne ich schlechte Ehe, das ist ein Irrweg. Mhm. Dann gehe ich zum Therapeuten und sage, können Sie mal unsere schlechte Ehe reparieren, wir gehen derweil zum Golfspielen. Nein, ich bin verantwortlich für mein Erleben, nicht meine Frau, nicht mein Mann. Und wenn wir diese Bewusstseinsstufe haben, dass jeder verantwortlich ist für seinen gedanklichen Beitrag, also damit auch für seine Gefühlswelt, dann gäbe es auch Ehen, die gelingen. Ne? Also wir hatten vorher gesagt, so über das im Vorgespräch hatten wir das Wort ein gelingendes Leben. Nicht? Und ich glaube, das, was ich jetzt so erzählt habe, das könnte in diese Richtung gehen, dass ich ein gelingendes Leben führe, was nicht erfolgreich sein muss und so. Ach, ich habe noch gestern ein Gespräch, haben wir noch ein bisschen Zeit? Gestern ein Gespräch mit einem 28-Jährigen, gutes Studium und fängt jetzt an, an seiner Karriere zu basteln. Und da haben wir so, was ich ja gerne mache, eher ein bisschen mal philosophieren, was ist denn für dich von Bedeutung? Ja, was ist das, für was du brennst. Ja, ich frage nicht so gern, was sind deine Werte, weil das ist manchmal zu abstrakt, ja, Ehrlichkeit und so, sondern was ist für dich von Bedeutung? Ja, für mich ist von Bedeutung, dass ich Spaß an was habe, dass ich überzeugt davon bin. Für mich ist von Bedeutung, lachende Kinder, rumtollen mit Kindern ist für mich von Bedeutung, aber auch mit dem Partner mal Hand in Hand durch den Wald zu gehen, dann ist für mich von Bedeutung, dass ich irgendwas tue, wo ich das Gefühl habe, dass es sinnvoll ist. So, und da haben wir darüber gesprochen, also jetzt gar nicht über, willst du da Karriere machen oder da, sondern eher so über sein Mindset. Und dann hat er selber durch meine Nachfragen herausgefunden, Herr Korsen, ich will nicht die große Karriere machen. Ich will nicht ganz nach oben, das habe ich durchschaut. Dann bin ich fremdbestimmt. Ich habe Freunde, die nur fremdbestimmt sind von den Banken, von ihren Partnern, von ihren Kunden. Die sind nicht bei sich, die sind auch unangenehme Menschen. Gut, weil sie einfach keinen Raum mehr haben, Menschen zu sehen. Mhm. Und der hat sich dann wirklich, das hat mich auch gefreut, dass wir in 2 Stunden, habe ich da irgendwas erreicht, dass der gesagt hat, nee, ich lasse mich nicht verführen, ich will nicht ganz nach oben. Erstens wird da die Luft dünner. Ich möchte eher so mitschwimmen. Mhm. Ich möchte am besten nicht auffallen. Ja, weil wenn du auffällst, dann gucken die Leute nicht. Also wenn du Millionär bist, dann wollen sie an deine Kohle ran. Am liebsten würde ich so durchschnittlich. Das erinnert mich an meine Mutter. Das war, glaube ich, wichtig für mich. Ich hatte eine Enough-Mutter. Es ist genug, Jens. Wenn ich eine 3 geschrieben habe, war das gut. Ich habe nicht einen Papa gehabt, der sagt, ja, warum hast du keine Eins geschrieben? Sondern enough. Und so habe ich es immer so gesehen, oh, es ist genug. Also ich habe genug Geld, ja, aber ich bin nicht sehr reich, aber ich habe genug Geld, um zu essen und irgendwo hinzufahren. Und ich glaube, dass, jetzt habe ich einen Faden verloren, weil ich zwei Gedanken, was war die Frage nochmal, da wollte ich einen Gedanken.
Wir waren eigentlich beim, Sie wollten aufs Gelingende leben und hatten dann von Ihrem Gespräch von gestern erzählt.
Ah ja, genau, das war wichtig.
Mit dem Mann.
Ja, und das habe ich selber auch erlebt. Mich hat mein Betriebswirt angesprochen, der hat gesagt, Jens, du hast da irgendwas, du hast so eine Überzeugungskraft und kannst auch so komplexe Sachen einfach erklären. Ich mache aus dir ein Big Guru, und zwar Amerika. Du bist der Typ für Amerika. Du musst ein bisschen Englisch noch verbessern, aber mit Akzent ist gut, weiß ich, Statistiken, der von Ferne, der Prophet im eigenen Lande, ist nicht so viel wert. Kleiner Akzent, dann ein bisschen mystisch. Europa auch nicht schlecht, Werte. Ich mache mit dir eine große Nummer. Ich bin Vertriebler. Wir machen halbe-halbe. Wir machen eine große Firma auf. Du kennst ja so Tony Robbins und so, wie sie alle heißen. Das mache ich mit dir. Und während er schon erzählt hat, ich war dann höflich, dachte, ja, das ist ja auch toll, der ist beseelt und es ist ja auch schön, wenn er so denkt. Und dann habe ich ganz zum Schluss gesagt, ja, das ist eine tolle Idee. Ich habe keine Lust, viele Angestellte zu haben, viel Verantwortung für Angestellte zu haben. Es ist mir genug. Ich möchte nicht in die Falle kommen, von Banken abhängig zu sein, von meinen Mitarbeitern. Und deshalb habe ich immer Small is Beautiful gemacht. Und das hat auch was mit meiner gehobenen Gestimmtheit zu tun. Ich bin nicht in die Falle gekommen, zu sagen, hast du was, bist du was? Ja. Ich habe einen Freund, der hat nur ein großes Haus am Starnberger See gebaut, um Leute einzuladen, die das bewundern. Wenn da keiner kommt und es bewundert, dann macht es ihm keinen Spaß.
Passend dazu, Sie haben gesagt, viele Menschen denken, dass es glücklich macht, viel zu besitzen oder viel zu machen. Das kann ich nicht bestätigen.
Nein, stimmt nicht. Ist ein Irrweg.
Und ich glaube, es kam ja raus. Sie hatten ja gesagt, diese Verbundenheit, und das wollte ich nämlich eben noch ergänzen. Bei Verbundenheit geht es ja auch nicht ums Wissen, sondern es geht ums Gefühl.
Ja.
Und
ja.
Ne, ich meine, wir haben jetzt viel über Wissen auch gesprochen, aber ich glaube, am Ende geht es um dieses Gefühl, was wir in den Alltag mit reinnehmen. Fühlen wir uns verbunden mit uns selbst, aber auch mit den Mitmenschen, mit dem Unternehmen, mit den Tieren, mit der Natur, mit unserer Partnerin, mit unserem Partner. Und sich dabei mal zu beobachten und sich die Frage zu stellen, das nehme ich jetzt auf jeden Fall mit dieser Verstimmtheit. Was kann ich tun, um in eine gehobene...
Ja, das ist eben nicht Seminare und Meditieren, das ist zu groß. Das habe ich auch von der Verhaltenstherapie übernommen, in kleinen Schritten. Also man muss zwischendurch aufwachen, also zum zweiten Mal am Tag. Also die meisten Menschen werden geboren und sterben, ohne aufgewacht zu sein, hat mir irgendeiner gesagt. Ne? Und dieses zum zweiten Mal aufwachen, sich zu beobachten, was denke ich jetzt, das ist letztendlich der Schritt.
Wir haben eine Abschlussfrage, Herr Korsten, denn das Motto der Detox Services Podcast ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern einfach nur etwas anders machen. Stellen Sie sich vor, Sie haben die Handynummer von allen Menschen in Deutschland und können auf einen Knopfdruck eine Nachricht an diese Menschen senden, und die empfangen Sie sozusagen auf Ihrem Handy und lesen diese Nachricht. Was würden Sie sich wünschen, was wir heute, morgen anders machen sollten? Gibt es da noch eine Botschaft, die Sie gerne raussenden möchten?
Ich würde sagen, beobachte dich, ob du ein Selbstoptimierer bist. Damit stabilisierst du das System und entscheide dich, ein Selbstentwickler zu sein, bewusst zu sein, wo du hin willst, wie du denkst, und nutze die Situation des Lebens als Trainingseinheiten und nicht als Bedrohung.
Dann lassen wir das doch so stehen, Herr Korsten. Sie haben viele Bücher geschrieben. Es gibt, wie gesagt, auch viele Audio-CDs bzw. Audiobücher zum Selbstentwickler-Konzept. Sie haben schon angesprochen, Sie haben jetzt auch eine Akademie. Es gibt Online-Kurse, es gibt Seminare, Workshops. Man wird alles unter Jens Korsten finden. Herr Korsten, vielen, vielen Dank für die Zeit,
ja?
Für das Gespräch.
Bitteschön.